Also wir waren bei der zweiten Erfahrung und da schreibt er jetzt, man kann natürlich und mit Recht sagen, die Mitte sei Jesus von Nazareth, der gekreuzigte und Auferstandene, nach dem wir Christen uns doch nennen. Aber wenn das wahr ist und hilfreich sein soll, da muss doch gesagt werden, warum und wie dieser Jesus der sei, auf den man sich allein im Leben und Sterben verlassen kann. Was muss man aber auf diese Frage antworten? Dass man das versucht, was muss man da sagen? Und da sagt er, die eigentliche und einzige Mitte des Christentums und seiner Botschaft ist darum für mich die wirkliche Selbstmitteilung Gottes in seiner eigensten Wirklichkeit und Herrlichkeit an die Kreatur. Ist das Bekenntnis zu der unwahrscheinlichsten Wahrheit, dass Gott selbst mit seiner unendlichen Wirklichkeit und Herrlichkeit, Heiligkeit, Freiheit und Liebe wirklich ohne Abstrich bei uns selbst in der Kreatürlichkeit unserer Existenz ankommen kann und alles andere, was das Christentum anbietet oder von uns fordert, demgegenüber nur Vorläufigkeit oder sekundäre Konsequenz ist, sagt er. Also, für mich wäre noch ein noch so frommer Jesuanismus, alles Engagement für Gerechtigkeit und Liebe in der Welt, aller Humanismus, der Gott für den Menschen verbrauchen will und den Menschen nicht in den Abgrund Gottes hineinstürzt, Religion eines unbegreiflich bescheidenen Humanismus, der uns einfach von der ungeheuerlichen Gewalt der Liebe Gottes, in der Gott wirklich selber aus sich selber gerät, verboten ist. Wir können nur entweder alles, nämlich Gott selbst in seiner reinen Gottheit wollen, oder wir sind verdammt, das heißt begraben in dem Kerker unserer Endlichkeit. Das will er also, darum hat es also zu gehen in erster Linie. Dass Gott, dass wir glauben und uns treffen lassen von diesem Gedanken, dass Gott selber es ist, der in diese geringe und kleine Menschlichkeit eingeht, ganz gar. In Wahrheit ist die Wirklichkeit so, gerade durch die Unerbittlichkeit der Gnade, dass wir entweder in unserer Endlichkeit ersticken oder dort ankommen, wo Gott als solcher selber ist, dass das hingehört. Also dieser Durst des Absoluten, der hier gemeint ist. Darum müsste es gehen. Und sagte, und deswegen müssen wir dann auch von anonymen Christentum reden. Er sagt, zunächst mal geht es nicht um die Christen und um die Kirche, sondern es geht darum, dass Gott in dieser Weise da ist. Und dann sagt er, es mag eine ungeheuerliche Anmaßung der Kreatur sein, wenn ein Einzelner sich nicht retten lassen will, ohne dass er sehe, wie sein Nächster gerettet werde. Das war genau das Lebensthema von Charles Péguy, festgemacht immer an Jeanne d'Arc. Es kann aber auch ein sublimer, letztlich von jedem Christen geforderter Akt seiner Nächstenliebe sein, wenn er eigentlich nur in der Hoffnung für alle für sich selber hofft und darum darüber nachdenkt, wie die Gnade Gottes selber in seiner Selbstmitteilung ist, wirklich über alles Fleisch hinaus. Ich meine, dass es einem christlichen Theologen nicht verboten sei, das Thema der Sündigkeit des Menschen und der Vergebung der Schuld aus reiner Gnade, dass er die gegenüber dem Thema der radikalen Selbstmitteilung Gottes etwas sekundär empfinden kann. Also da sagt er in seinen Worten, was ich auch immer versuche zu sagen, dass ich meine, dass die Bibel, die ist ja auch von Menschen geschrieben und nach dem Sündenfall, natürlich Wort Gottes, aber von Menschen geschrieben, dauernd die Rede ist von unserem Heil und unserer Erlösung, bis dorthin, dass eben dann eine Haupttradition in unserer Tradition sagt, dass überhaupt die Inkarnation nur als Antwort auf den Sündenfall geschehen ist. Wenn man ja nur anfängt, darüber nachzudenken, sagen kann, das kann nicht stimmen. Es kann unmöglich sein, dass diese ungeheure Sache bloß also Reparaturmaßnahme für die Sünde ist, sodass man sich bei den Sündern noch bedanken muss, dass die sich daneben benommen haben, sondern dass das die ursprünglichste Idee überhaupt war, zu sagen, Inkarnation soll sein und darum wird geschaffen. Und so sagt es Karl Barth genauso auch. Ich sagte, der Grund für die Schöpfung ist der Bund. Es muss die Schöpfung geben, damit Bund ist. Aber dass es die Schöpfung gibt, ist, weil die Idee des Bundes das Erste ist. Und so sagt dann Scotus, das Erste ist, Gott will Mensch werden. Und deswegen die ganze Schöpfungstrara drumherum. Das ist das, was eigentlich sein soll, die Hochzeit zwischen Himmel und Erde. Davon ist aber in der Bibel, Neuen Testament, Alten Testament, so gut wie kaum die Rede. Sondern die Leute reden alle davon, dass sie erlöst werden wollen. Nicht? Und da herauskommen. Und das ist in meinen Augen die Folge von Krankheit und Sünde und Schuld, eben, dass wir eben so egozentriert sind. Wir sind von Natur aus schon mal egozentrisch, nämlich, dass ich meinen Hunger spüre und meinen Durst und nicht den anderer Leute. Deswegen bringe ich das ja auf den Nenner. Mein Hunger und mein Durst ist ein physisches Datum. Hunger und Durst der anderen ist ein moralisches Datum für mich. Das kann man ja erstmal nochmal neutral und harmlos so stehen lassen. Jetzt kommt aber der zweite Satz. Tatsächlich ist uns aber das physische Datum näher als das moralische Datum. Und da kann man jetzt fragen, ist das Wert Gottes oder nicht? Es gibt Leute, die sagen, das ist das Wert Gottes. Und das bin ich nicht bereit zu akzeptieren, weil das schon eine Verkehrung ist. Levinas hat immer dafür gearbeitet, dass er sagt, der ethische Ruf ist vorrangig, ist das Erste. Und warum soll ich mir nicht einen Menschen vorstellen können, ein Geschöpf, der tatsächlich nicht in erster Linie an seinem Hunger leidet, sondern am Hunger anderer. Auch an seinem, aber dass im Vordergrund der Hunger anderer steht. Da, wo nämlich die Liebe ist. Es gibt einen berühmten Satz von der Madame de Sévigné, als ihre Tochter ihr geschrieben hat, dass sie so schmerzhafte Bronchitis hat. Und dann schreibt sie ihrer Tochter zurück, Madame, die redeten sich damit sie an, so, ne? Von dem Mann, ihre Brust tut mir weh. Das ist ein wunderschöner Satz. Ihre Brust tut mir weh. Ne? Und das wäre die Frage, so müsste eigentlich der Mensch sein. Weil Person sein heißt ja verwiesen sein auf. Person heißt ja nicht in erster Linie, ich gucke mich an, kreise mir rum, sondern ich werde angeblickt und blicke zurück. Liebe heißt nicht in erster Linie, ich bin von mir entzückt, sondern ich bin von irgendwem entzückt. Und kreise nicht um mich und bin nicht für mich da, sondern für andere. Sobald wir krank werden, wird diese Situation der Egozentrik zunehmend stärker. Zahnweh und die ganze Welt sitzt Nummer 6 rechts oben. Und am deutlichsten ist es für mich bei dem eigentlichen, für mich Muster von absoluter Krankheit, das ist eine schwere Depression. Und dann steckt jemand in so eine Depression, in dem finsteren Loch, dem ist wurscht egal, wie es anderen Leuten geht. Er denkt nur an sein in einem Loch stecken und verlangt von allen Leuten, dass sie sich danach richten. Ich habe dann schon gelesen in Büchern, die beschweren sich, wenn dann in der Messe am Sonntag jemand, also einfach, also gut, man soll da auch nicht anfangen, das habe ich auch schon Kaplänen gesagt. Das heißt, sie müssen nicht am Sonntagmorgen anfangen und sagen, an diesem schönen, wunderschönen Morgen, das steht nicht in ihrer Liturgie, halten sich lieber an die Liturgie, denn vielleicht sitzt da unten ein Mädchen, dem ihr Freund heute gestern Abend beim Tanzen gesagt hat, Schluss mit uns, ich habe jetzt die sowieso viel lieber als du. Also ich würde das nicht so formulieren, sondern würde sagen, man geht hier ein bisschen aus dem Alltag raus und ist jetzt in einer liturgischen Welt und da gehört eine andere Begrüßung hin. Ne? Aber dass sie, also jetzt solche Leute, die da in so einem Loch stecken, verlangen, die Predigt muss so sein, alle die Texte muss ich auf sie beziehen und trösten, wo ich sage, das ist überhaupt nicht wahr, es geht nicht. Aber je ärmer wir dran sind, je kränker und verletzter, desto mehr kreisen wir um uns. Deswegen habe ich so Probleme, wenn die Leute sagen, wir brauchen ein therapeutisches Christentum. Dann kreist der Kranke um sich, der Therapeut um den und das Christentum kreist auch noch um die. Und wann kommt man da je raus, wenn man das so entwirft? Das war bei Trebermann ziemlich deutlich, das habe ich ihm auch mal so gesagt einfach. Ne? Ich sage, was soll das eigentlich, nicht? In dieser Form? Sondern das Heil muss doch losgehen, dass ich erreiche, dass dieser Mensch wenigstens vorübergehend sich vergisst, an irgendwas anderes denkt. In der großen Scheidung von Louis geschieht das so, dass einer von diesen Freunden, Verwandten, die da versuchen, auf die Leute aus der Hölle einzuwirken, dann eine ganze Herde von Einhörnern reinsprengen lässt. Damit also dieses Gegenüber mal einen Moment einen Schreck kriegt und nicht dauernd bloß denkt, wie sie wirkt oder so. Und so denke ich auch, wenn man also so einen alten Menschen in der Seniorenarbeit dazu bringt, dass er nicht die ganze Zeit dran denkt, ob das Essen auf Rädern heute wieder so verkocht ist, sondern mal an wen anders denkt und an eine andere Situation, ne? Dann ist schon eine Menge getan. Und das Hinreißende sind für mich Menschen, ich bin froh, dass ich solche kenne und tief dankbar, die lange krank sind, liegen und wo man merkt, die kreisen nicht bloß um sich, sondern sie haben aufrichtiges Interesse an dem, der zu Besuch kommt. die können sich mitfreuen am Glück dessen, diesem jungen Menschen, der sie besucht, weil er sich verliebt hat oder weil sie sich verloben jetzt oder so. Und man merkt, das ist nicht aufgesetzt, sondern die haben wirklich diese Zuwendung. In meinen Augen heißt sowas, die sind schon über die Grenze, über die Linie. So wie Paderana sagte, es gibt Leute, die sind schon wie eine gepflückte Frucht, die liegt noch in der Schale und dann kann sie noch nachreifen, aber okay. Ne? Also sowas gibt es, behaupte ich. Und ich hoffe, Sie kennen auch solche Menschen. Also man sieht, dass die wirklich unter diesem Druck und dieser Not langer, schmerzhafter Krankheit und doch Sinn für andere, aufgeschlossen dafür da ist. Und davon wünschte ich mir bei den Autoren der Bibel mehr davon, dass es da nicht die ganze Zeit bloß also um ihre Erlösung und um ihr Heil oder so geht, sondern was ja auch dasteht, um die Herrlichkeit Gottes einfach oder so. Und das meint Paderana hier jetzt.
Und dass der Mensch aus dem Kerker, also wenn wirklich im Kerker sitzt,
ja,
im Kerker der Depression, eigentlich nur mit Hilfe Gottes rauskommen kann und nicht mit der moralischen Forderung.
Das ist völlig klar.
Nicht die Kraft, er braucht die Kraft Gottes.
So ist es. Ja, ja. Vielen Dank. Nee, haben Sie völlig recht. Habe ich keinen Moment gesagt. Schafft man selber nicht. Geht nicht. Deswegen ist ja schon einer der Gründe, das ist wieder jetzt, wäre jetzt an die Adresse wieder der Besucher zu sagen, nicht? Wie, ohne dass ich das jetzt so frömmelnd erbaulich darum tue, wie kann ich dem anderen helfen? Meine ich ja, versuchen, ihn abzulenken an Dingen und ihm zu helfen, dass er nicht eben seine Krankheit zu seinem Lebenszentrum macht. Das ist eine der Aufgaben, die für Leute, die mit solchen Menschen zu tun haben. Völlig klar. Nicht? Das muss völlig klar. Selber schafft man das nicht. Also das ist ganz wichtig, dass man das immer nochmal dazu sagt. Auch bei Kant klingt zwischendurch so, als könnte man so selber einfach Revolution der Denkart und da umkehren. Geht nicht. Das muss einem extra geschenkt werden. Ganz wie gesagt, da kann man nur rausgeholt werden. Deswegen, ich habe ja da, letzte Woche hatten wir ja unsere Tagung da über Schuld in Paderborn. Mein Thema war also über den, ich habe geredet über die selbstversklavte Freiheit. Also Freiheit, die sich selber versklavt, wir können uns versklaven, aber wir können uns nicht selber frei machen. Wir müssen uns befreien lassen. Man kann nur Freiheit befreien. Ein Tier kann man frei lassen und Stoffe kann man frei setzen. Freiheit kann man nur befreien, das heißt, das geht nur so, dass die Freiheit sich befreien lässt. Aber sie muss sich befreien lassen, weil sie es nicht selber kann. Sie kann sich nicht befreien. Also Stoffe kann ich freisetzen, Tiere kann ich freilassen, nur Freiheitswesen kann ich befreien, aber die haben es nötig, die müssen sich befreien lassen. Aber das heißt, es geht nicht ohne Mittun. Medium, da bin ich wieder bei meinem Medium, nicht? Mit dem Lassen, wo das hingehört. Und das versucht er hier stark zu machen, nicht? Dass er eben sagt, gut, es gibt die Sündigkeit, es gibt die Vergebung, ist alles ganz wichtig, aber noch wichtiger wäre, daran zu denken, dass Gott der ist, der uns als reine Gnade entgegenkommt, nicht als ob es nicht selbstverständlich wäre, dass die Selbstmitteilung Gottes faktisch sich immer als eine Vergebende ereignet. Ja, weil wir halt Sünder sind. Aber das ist nicht das Erste daran und nicht das Zentrale, dass er uns vergibt oder uns erlöst. Sondern das Zentrale ist, dass er aus sich heraus zu uns kommt und einer der unseren wird. Und das wird deswegen nach meinem Empfinden auch in der Ostkirche deutlicher, weil sie stärker als Kreuz und Erlösung Weihnachten ansetzen. Die Inkarnation, die Hochzeit von Gottheit und Menschheit, die dort geschieht. Während im Westen ist das Kreuz in der Mitte, bei den Protestanten überhaupt Karfreitag, bei den Katholiken immerhin nur mal Ostern. Ich habe gerade wieder so einen Text gelesen, auch von katholischen Theologen, der auch sagt, ja, nur das Kreuz und zitiert dann mit Begeisterung Bonhoeffer, der sagt, Gott will, dass wir leben in einer Welt, als ob es Gott nicht gäbe und stellt dann so aufs Kreuz ab und auf den Kreuzesschrei. Ich habe mir gleich an den Rand geschrieben, Ostern, Fragezeichen. Warum soll ich beim Kreuz stehen bleiben und beim Schrei, warum hast du mich verlassen, sind die Apostel auch nicht geblieben und das Christentum hätte nicht angefangen nach dem Karfreitag ohne Ostern. Wie hätte das gehen sollen? Nicht? Also das kann es nicht sein. Sondern natürlich geht einem das Herz erst auf und kapiert man das Ganze von Ostern her. Aber spätestens da, wenn man es kapiert hat, sollte man eben auch befreit werden zu dem Gedanken. Deswegen, ich habe irgendwann vor Jahren mal einen Artikel geschrieben, wovon das hieß, wovon wir erlöst sein müssten. Da habe ich gesagt, von der Erlösung müssen wir erlöst werden. Also in diesem Sinn, so etwas zugespitzt formuliert, ich habe es ein bisschen schon also dann sanfter hinterher dann noch unvermittelt, aber zunächst mal wirklich diese Deutlichkeit, Erlösung von der Erlösung, weil dann denken wir wieder bloß an uns, anstatt an ihn, der das auf sich nimmt. Insofern fand ich das ganz wichtig, dass er das hier an zweiter Stelle nennt und sagt, dass man da gucken muss, wo das hingehört, sagt er, und die ganze Menschheitsgeschichte, wie die ist, das ist natürlich alles schrecklich, das ist wahr, aber wir müssen gucken, dass die Mitte des Christentums jetzt nicht das ist und auch nicht die humanitären Bemühungen des Christentums, sondern die Selbstmitteilung Gottes. Das ist eigentlich die Gott selbst, dass er zu uns gekommen ist. Aber das ist so steil und so mythologisch, sagen die Leute, dass man das eben in der offiziellen Verkündigung nicht besonders laut hört. Die tun immer so, als wäre das allen Leuten klar. Also unsere Bischöfe auch so in ihren Briefen oder so, nicht? Anstatt das mal zum Thema zu machen. Das wäre also das, was er an zweiter Stelle gesagt hat, dass das nötig wäre, das stärker zu betonen, dieser eigentliche Punkt, der hingehört. An der dritten Stelle spricht er dann davon, dass es inzwischen etwas transzentaler und allgemeiner geworden ist mit der Theologie. Er fängt da so an und sagt, wenn ein Theologe früher als Ordensmann Theologie trieb, dann trieb er das im Unterschied zu anderen Orden. Eben, es gibt die Jesuitentheologie, ist eine andere als die der Benediktiner, der Dominikaner, die Franziskaner, jeder haben da so ihre Leute, die dorthin gehören. Und dann wusste man auch, wo man dran war, was man da studierte, wo man dann dort eben der Zugang war. Von meinem Ordensrecht her müsste ich zum Beispiel als ein Anhänger der sogenannten Scientia Media sein und müsste von daher die Gnadenlehre des Thomismus in der Zeit des Barock verwerfen und bekämpfen. Also es war das Problem, wie kann Gott sicherstellen, dass er uns rettet. Und da hatten die Dominikaner im Kopf die sogenannte Primotio Physica. Das heißt, sie sagen, Gott kann also unseren Willen einfach bestimmen und biegen dahin, dass wir was tun und das wäre trotzdem Freiheit. Ich muss gestehen, dass ich das nie begriffen habe, wie das Freiheit sein soll. Er hat das auch mal probiert. Und zwar auf das steht sogar als Satz drin im Grundkurs, dass er sagt, Gott kann unsere Seele als eine Böse schaffen, ohne Beeinträchtigung unserer Freiheit. Ich weiß nicht, was er damit meint. Der wollte da irgendwie im Netz sein zu den Dominikanern oder was er darunter verstanden hat. Also ich habe den Satz nie verstanden, habe auch andere gefragt, die mir die auch nicht richtig erklären konnten. Die Jesuiten sprachen von der Scientia Media. Das heißt, Gott guckt ja auf alles voraus und weiß alles. Und darum kann der uns in Situationen bringen, wo er weiß, dass wir dann eben gut handeln. Und dann schafft er also unser Heil, ohne dass er unsere Freiheit einschränkt. Das war die Idee bei den Jesuiten. Und sie haben sich da so rumgestritten, da immer bis dann Rom gesagt hat, davon dürft ihr nicht mehr auf den Kanzeln reden, sondern nur noch in euren Hochschulen, in den Vorlesungen. Da kann dann jeder auf den anderen schimpfen oder so, aber nicht in den Predigten. Also es war so, das war damals so eine Ausprägung, dass die Orden ihre Sicht auf Dinge hatten. Und wenn man in diesem Orden war, hat man das so gelernt, und ebenso auch vertreten, sonst gab es Probleme. Bitte?
Auf der anderen Seite könnte man ja auch dazu sagen, dass diese Möglichkeit besteht, gerade im Drangsal, wie auch immer, die Möglichkeit der Seligkeit aufrechtzuerhalten.
So ist es.
Die Freiheit ist gegeben, weil sonst wäre ja nicht, dass sich öffnen können, das ist ja eben für das,
es steckt im Menschen nach wie vor drin. Und das ist ja schon, darüber haben sich auch viele Leute immer wieder so Gedanken gemacht, wie der Mensch zwischendurch sich auch in großer Not an irgendwas freuen können. Da gibt es ja auch berühmte Texte davon, nicht? Auch von dem da mit dem draußen vor der Tür, der hat auch so einen Text gehabt, wo jemand da so eine Blume dann sieht im Gefängnishof oder so etwas und die auf einmal entdeckt oder dass da irgendwo eine Ameise rumkrabbelt und dann kümmern die sich darum oder so. Also dass es solche Wege gibt, da gibt es auch klassische, berühmte, literarische Beispiele dafür, wo das Künstler auch dargestellt haben.
Wir müssen uns ja heute auch in der Medizin manchmal ausliefern, den Leib vollkommen ausliefern und da kann man es konkret festmachen, das scheint mir sehr zu kurz zu kommen natürlich, weil man es ja heute sofort eine Spritze gibt, oder beruhigt wird,
ja.
Der Herr zum Teil.
So ist es.
Die Sicht bleibt, weil sie das zustande bringt.
Ja, meine ich schon. Ja.
Warum soll man sich unbedingt dann anstecken lassen von jeder Situation und dadurch negativ werden? Ja?
So ist es.
Oder noch, dann erleidet man ja zum Teil auch schlimmere Qualen, weil der Widerstand dann
wächst.
Wächst und dann auch noch im Schmerz wächst,
ja.
Die Sinnlosigkeit.
So ist es.
Wächst, mhm. Aber die Seligkeit des Christenmenschen, ja. Hat er da eine Freiheit, ja, die aber nicht benutzt wird zum Teil.
So ist es, ja. Nee, deswegen liegt mir immer so scharf an dem Unterschied zwischen Preisgabe und Hingabe, was die Leute oft vermischen, nicht? Dass man wirklich auseinanderhalten muss. Ich kann eben auch Situationen der Preisgabe nochmal als Hingabe lesen. In der üblichen religiösen Sprache hieß es dann, man opfert die Schmerzen auf für oder so, nicht? Und hat das also dann mit Jesus ausgemacht oder so ähnlich. Manche finden das sehr merkwürdig, nicht? Aber gemeint ist dieser Kern, dass ich auch Situationen der Preisgabe von mir aus als Hingabe nehmen kann, in Solidarität mit anderen Preisgegebenen, die das nicht wissen und denen nicht diese Möglichkeit geschenkt wird, dieser Gedanke nicht geschenkt wird, den sie nie gehört haben oder nicht gefunden haben. So was meine ich. Ja.
Dass man in so einer Situation, man muss natürlich ein Stück gesammelt bleiben.
So ist es, ja, das muss sein.
Sonst kann es einfach ja. Nicht gegeben werden.
Ich meine, Bernanos macht das und sogar auch nochmal, auch in so einem wirklich finsteren Text wie der Geschichte der Mouchette da, die erinnert sich ja mit deren Suizid oder so, nicht? Und wo das auch im Film von dem Bresson, glaube ich, war es, von dem großen Regisseur, so gezeigt wird, wie die morgens in dem Steinhaus, in dem die da wohnt, und sie gießt in diese französischen großen Pötte da für den Kaffee da im Frühstück, gießt so den Kaffee ein für die Erwachsenen und gießt das so beschwingt ein, wenn so die Morgensonne reinfällt, wie man sonst vielleicht jetzt Sektgläser füllt oder so etwas, nicht? Wo einfach in diesem sonst so finsteren und lichtlosen Leben in so einem Moment auf einmal so ein Strahl da reinfällt, der lichtig, habe ich einfach immer noch vor Augen, weil das ganz großartig ist, ohne jeden Kitsch und sonst wie das der Bresson dahin gebracht hat. In dieser Szene, in dieser Umsetzung solcher Texte, die Bernanos auf seine Weise beschreibt. Also das gibt's.
Hat der Rainer da auch was geschrieben über diesen Unterschied, also zwischen der Tragödie, wo ja der Held immer in Qualen praktisch
ja.
Kommt oder es schlecht endet. Sagen
ja.
Also. Mhm. Und dann gibt es ja das Drama,
mhm.
Wo ja dann doch im Durchgang einer, wenn man sich im Durchgang einer Tragödie
ja.
Befindet, aber da ist dann Licht.
So ist
bei vielen Helden ja,
ja. Licht. Ich kann mich nicht entsinnen, weil der hat es ja nicht so in diesem Sinn mit der Literatur wie Balthasar. Er hat zwar auch gelesen, aber man merkt auch, es wird dann auch in der Gefahr, dass es leicht so etwas pathetisch oder kitschig wird, wenn er das probiert, weil er da nicht so zu Hause ist da drin. In dieser Geschichte. Er ist wirklich so ein Arbeiter, der so an den Sachen drin sitzt. Aber da wüsste ich jetzt nicht. Das ist ja tatsächlich etwas anders in diesem Punkt. Aber das ist also, dass er sagt, jetzt eben dieses Ordensrecht, das da eben jetzt anders ist, sagt er, und so ist das heute überhaupt. Und ich hoffe, dass mein großer Ordensvater Ignatius mir zubilligt, dass in meiner Theologie so ein klein wenig von seinem Geist und seiner eigenen Spiritualität merkbar ist. Ich hoffe es wenigstens, nicht? Und das ist ja wahr, das wissen wir inzwischen auch und hat man auch rausgearbeitet, dass er ganz enorm Rana aus den Exerzitien gelebt hat und gedacht hat, dass das ganz deutlich da ist, nicht? Dass das hingehört und dass das hier gegeben ist. Und dann sagt er, dass ihm der kommunistische Ignatius Silone ein Buch gewidmet hat mit dem Satz drin, Unum in una spe libertas, also wir sind eins in derselben Hoffnung, die Freiheit, hat ihm der italienische Kommunist da geschrieben. Und Rana sagt, dass, da hat er dann dran gedacht, dass das eben genau das grandiose Schlussgebet der Exerzitien ist, wo Ignatius sich ganz und restlos Gott anheimgibt, die Freiheit vor dem augustinischen Trinar rangiert. Also er sagt erstmal, nimm hin meine ganze Freiheit. Und dann kommt erst in diesem berühmten Gebet dieser Trinar von Augustinus Gedächtnis, Verstand und Wille. Also nimm hin meine ganze Freiheit, meine Gedächtnis, mein Verstand, meinen Willen, nicht? Also meine Vermögen. Aber zuerst mal die Freiheit, meine Selbstverfügung. Freiheit heißt ja Dominium sui, nicht? Herrschaft meiner selbst über meine Verhaltensweisen oder so. Und deswegen hat Johannes Paul II. Immer geschrieben von der Selbstherrschaft oder so, hat das unterschieden von der Selbstbeherrschung. Das Wort gibt es natürlich auch nochmal. Das ist aber hier nicht gemeint, sondern hier ist wirklich Selbstherrschaft gemeint. Ich bin Herr meiner selbst. Oder so, dass das hineingehört. Das ist eigentlich die Freiheit, dass ich die nicht benutze, um sie zu behalten, sondern dass ich die hergebe. Wie wir überhaupt unsere Spitzen hergeben. Ich habe ja, in meinem Bild ist ja, wie Sie wissen, gerade nochmal dieses andere beim Kinderkriegen, dass da also die höchste Möglichkeit, die der Mann hat, Vaterschaft, die kriegt er, dass er diese Möglichkeit einer Frau anvertraut, denn er kann sich nicht zum Vater machen. Und dass diese höchste Möglichkeit von Frau, die Mutterschaft heißt, einem Mann anvertraut wird, denn er kann sie zur Mutter machen und nicht sie sich. Nicht? Sondern dass also wir unsere äußersten Möglichkeiten nicht selbst verwirklichen, sondern dass wir die jemandem zur Verwirklichkeit anvertrauen. Das gilt sogar auf dieser ganz normalen, vitalen Dimension schon. Und das müsste man jetzt verlängern bis in das, was Freiheit heißt, wo heute die Zeitgenossen und der Zeitgeist immer sagt Autonomie, aber noch nicht mal die kantische Autonomie meint. Der Kant sagt ja, dass Autonomie heißt ja, dass die Gesetzgebung kommt nicht vom empirischen Ich, sondern vom transzendentalen Ich ans Empirische. Das Empirische hört das ja nur. Nicht? Während die sagen, nein, Autonomie heißt zugleich Autarkie. Ich genüge mir, ich habe zu bestimmen, wann ich lebe, wann ich sterbe, wie ich sterbe oder so. Das muss alles ich machen, statt dass ich das wem anders anvertraue. Das aber in solchen Vollzügen unmittelbar hingehört und wo es in der religiösen Dimension dann darauf zuläuft, also die Freiheit an Gott abzutreten. Daher mein Satz, wie man sagt, wir haben, was wir haben, um es geben zu können, einschließlich unser Selbst. Unsere Leiblichkeit, unsere Freiheit, dass das dorthin gehört. So dass das also hier dann mitgegeben ist. Also diese Offenheit, dass, dann sagt er, wie kann man dann also den Vorwurf des Eklektizismus vermeiden? Natürlich weiß ich, sagt er, dass in meiner Theologie vieles gar nicht so klar zusammenpasst, weil da eben so verschiedene Quellen sind. Aber ein Theologe kann daher seine Freunde und Gegner nur bitten, seiner Theologie mit gnädigem Wohlwollen zu begegnen. Weil wir heute das nicht mehr in so einer Geschlossenheit leben, sagt er, sondern eben eine Vielfalt von Einflüssen in uns eingehen, sodass wir da gar nicht wissen, wo wir dran sind. Das ist tatsächlich eine Belastung auch für den Betrieb einer Hochschule wie hier. Das, früher hatten die Leute alle erstmal so dieselbe Ausbildung, die hier lehrten. Das heißt nicht, dass die alle in allen Punkten einig waren. Was meinen Sie, was es da für verschiedenste Positionen auch in der Scholastik gab? Die Leute denken, das wäre immer so simpel, von wegen. Aber ich habe überhaupt eine Basis. Während so sind wir ja bei dem Punkt, so wie früher, dass, wie hat der noch geheißen, der hier drüber dann gearbeitet, diese Bücher über die Methoden der Sprache oder geschrieben hat, diese Gegenwartsreihe, der hat hier im ersten Stock hatte der sein Büro. Hier wir sind ja hier in dem Neubau, deswegen durfte ja nicht abgerissen worden, im ersten Stock.
Da wurde Haas saß.
Nein, nicht Haas, sondern es war der selber, also Atheist und außerdem nochmal Sprachanalytiker. Wie? Ja, wie hat er gesagt? Nein, nicht einer von den Jesuiten. Vorher, ich rede keinen von Jesuiten. Stegmüller, vielen Dank, Stegmüller. Stegmüller hat auch diese Gegenwartsströmungen der Philosophie geschrieben. Und in einem dieser Bände steht drin, wir sind inzwischen so weit, dass uns die Art der Beschäftigung des anderen ein Rätsel ist. Also er sagt, dass er als Analytiker überhaupt nicht verstand, was der Heidegger macht. Er sagt, er könnte verstehen, wenn das Gedichte sind. Ja, der Heidegger ja auch geschrieben, die sind auch etwas danach. Aber die jetzt mal weggelassen, wollte der Heidegger da ja denken, nicht Gedichte machen. Also, und der Stegmüller sagt, nochmal, nach der Art der Beschäftigung ist mir das ein Rätsel, was so einer macht. Bis dorthin sind wir auseinander. Er sagte, früher gab es so eine Basis, wo man streiten konnte, das kann man aber nur, wenn man eine gemeinsame Basis hat. Wenn aber diese Basis gar nicht mehr da ist, weil man ganz anders dran geht oder so, zum Beispiel die analytische Philosophie gegenüber der Kontinentalen, die muss die ja so in sich übersetzen, dass man sich da kaum wiedererkennt dann drin, was die daraus machen und die wahrscheinlich aus dem, was wir dann machen über die, Man konnte das ja nachlesen, was er geschrieben hat über Heidegger, der kommt ja auch vor in seiner Gegenwartsströmen. Und dann fragt man sich schon, ist das jetzt ein Lesen vom Heidegger? Wenn man bei Max Müller studiert hat, hat man das anders mitgekriegt und kann das schon verstehen dann. Und so etwas ist natürlich dann jetzt das Problem, wenn die Leute von verschiedensten Schulen kommen und dann jetzt hier irgendwie zusammenwirken, dass allein schon das Zusammenwirken ein Problem wird dann. Und das hat Rahner sehr deutlich empfunden. Er sagt, früher hatten wir so eine Basis, auf der man aufbauen konnte, und so gut wie die Philosophie ist und so gut ein Theologe in der Philosophie ist, so gut ist er dann auch in seiner Theologie. Aber wenn das eben so weit auseinanderdriftet, haben wir Probleme. Dann, nicht? So ist es. Und das ist doch eben traurig. Das ist nicht der Sinn der Sache, nicht eigentlich. Das war
aber in der Kunst auch.
Ja, eben. Haben wir in der Kunst heute auch. Ja.
Also vom Shakespeare bis jetzt, dass ja. Bestimmte Stellen natürlich einen Bezug haben, jetzt ja. Zum Neuen Testament, oder?
Ja.
Und dann, wenn das vom Grund her nicht mehr gemerkt wird,
so ist es.
Ist es eigentlich dann verflacht, weil man kann nicht mehr wirklich die Dinge machen.
So ist es, so ist es. Und das ist doch wirklich schmerzlich. Und das fing sich eben so an, so abzuzeichnen, da eben schon, der sagt, wie soll das eigentlich gehen nochmal? Und so, dass wir da keine Einheit mehr haben. Und deswegen sagt er, das wirkt dann auf die anderen Leute eklektisch, nicht? Wie kann man das erreichen und akzeptieren, wo man einfach so miteinander Geduld haben muss, dass das geht, nicht?
Aber der Wittgenstein scheint ja zu behaupten, dass die Privatsprache ja gar nicht.
Eben, also,
obwohl wir fortwährend zurückfallen.
Ja.
Ja, alles wird Privatsprache.
Ja, ja, nur die Frage ist eben, wie weit. Sie wird eben nicht individuelle Privatsprache, sondern Gruppenprivatsprache. Und dann merkt man es nicht so, weil man sich in der Gruppe versteht. Das war immer mein Grund, auch früher an die Studenten zu sagen, kopiert meine Bücher nicht. Ihr habt sie dann zwar billiger, aber wenn die Verlage verschwinden, gibt es dann nur noch, also die Papers, die die Leute so herstellen, da gibt es keine Qualitätskontrolle mehr. Wir haben keine Agora, keinen Markt mehr, wo man sagen kann, dass eine Vorzensur erfolgt ist. So weiß man, wenn ein Buch bei Alba rauskommt oder bei De Gruyter, da weiß man, das ist sicher also eine gute Sache oder hat es bis jetzt gemeint, dass man das könnte. Die Frage ist, wie es inzwischen auch bei solchen Büchern, die Frage ist, ich habe gerade ein Suhrkamp-Buch rezensiert, wo ich auch am Schluss schreibe, noch ein paar Notizen an aller Nettigkeit an das Lektorat, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, weil da so merkwürdige Fehler stehen geblieben sind, das hat offenbar niemand durchgelesen. Einfach Tippfehler von der Übersetzerin. Da steht dann da zum Beispiel, dass da jemand einen Zahnstocher benutzt, um ein Segel als Segel. Das steht sicher nicht dort da, sondern da steht natürlich als Mast für ein Segel. Ne? Als Segel oder so Sachen. Nicht? Also da hat niemand drüber geguckt nochmal. Und das, damit muss man heute leben. Dass also auch solche Verlage es das nicht mehr gibt. Nicht? Aber grundsätzlich gab es da so Kontrollen.
Permanent die Situation der
Turmbauer
zu machen.
So ist es.
Diese Gruppen zerfallen ja auch ständig.
Ja, eben sofort. Denn da hat der Wittgenstein natürlich recht. Klar gibt es keine Privatsprache in diesem Sinn. Und ich habe immer behauptet, dass dieses Babylon daher kommt, weil die Leute statt an den anderen Menschen zu denken, nur an die gemeinsame Arbeit, wie das ja auch dann der Wittgenstein vorführt. Die haben eben nur geredet für Platte her oder Balken oder so etwas, kein Wort über sich. Und wenn man nicht über sich sprechen kann, können wir nicht miteinander reden. Das ist das, was dahinter steht. Nicht, dass da Gott kommen muss und muss deren Sprache verwirren, sondern wenn ich nur funktional auf dieses industrielle Anliegen aus bin und deswegen selber nicht vorkomme, dann werde ich mir enteignet, ich kann über mich nicht mehr reden. Und das erlebt man ja auch, dass Leute nur noch von der Psychologie her reden können. Ich habe das dann gemerkt, auch bei Studenten, wo ich das gesagt habe, so Studenten gesagt, ja, und wie ist das mit der Arbeit? Sagt er, ja, da war ich eben nicht so motiviert. Sag ich, was reden Sie da? Sagen Sie doch, ich hatte keine Lust. Wer soll Sie denn da motivieren? Also was soll das, nicht? Also man bringt sich sofort in den vierten Fall und ist nur Objekt von, nicht? Anstatt zu sagen, ich hatte keine Lust, ich war zu faul. Ich war zu bequem oder so. Nein. Nicht? Also, sodass die Leute von dort her über sich selber nur in der Sprache der in Mode gerade seine Psychologie reden können, so im Jargon dessen, was da so so üblich ist. Das wird denen so beigebracht.
Vorstellungsgespräche darf ich das nicht so sagen, sondern ich muss dann mir irgendwas,
so ist es.
Entfernte Sicht auf mich selber ausdenken, in der ich mich dann rechtfertige.
Genauso.
Ich kann das nicht
einfach. Eben. Ja, ich habe denen auch gesagt, ich weiß, das seid nicht ihr schuld, sondern ich will euch nur darauf aufmerksam machen, wo das endet. Nicht?
Aber das heißt doch, wenn wir nicht Gott werden, also nicht in der Sprache Gottes bleiben wir Babel.
Ja, die Frage ist, jetzt weiß ich jetzt natürlich nicht, was Sie jetzt mit der Sprache Gottes wieder meinen. Nicht?
Die Frage ist, die Situation im Turnbau zu Babel, sondern nicht mehr auf Gott gehört, sondern sagen, jetzt machen wir es selber.
Ja.
Und machen wir dort, der schon hoch ist, wo wir beieinander bleiben wollen,
das
haben nicht gehört.
So ist es. Aber das gilt nur dort. Also man kann nicht bloß aus der Offenbarung reden, sondern es gehört sich natürlich für Wissenschaftler, dass die ihre wissenschaftlichen Methoden anwenden. Damit werden sie noch nicht unfromm. Also es hilft nichts, wenn ich mit einem Physiker darüber rede, wann das Wasser kocht und ich sage, aus meinem Gottesbezug sage ich, weil Gott das will, dass das Wasser bei 100 Grad kocht. Während der will was anderes wissen. Ja.
Nicht von unserer
Herrschaftsbereich. Ja, aber auch bei der Ethik. Also mir liegt.
Vom Bereich von Menschen.
Ja, und auch dort bin ich nicht der Meinung von Dostojewski, dass, wenn Gott nicht genannt wird, man alles darf. Sondern es gibt ein Gewissen, das wir haben, auch ohne dass ich weiß, dass das Gott ist. Dostojewski ist der Meinung, wenn es Gott nicht gibt, dann ist alles erlaubt. Ich bin überhaupt nicht bereit, einen Agnostiker oder Atheisten aus einer Gewissensverantwortung zu entlassen. Eben, also gibt es also eine Dimension, wo ich in dem Sinn nicht auf Gott höre, aber trotzdem unter der Forderung stehe, zwischen Gut und Böse mich richtig zu verhalten, weil es eben, Thomas würde sagen, ein Lex Aeterna gibt. Ein Gesetz, das uns ins Herz geschrieben ist, sagt der heilige Paulus. Und da muss ich den Namen Gottes gar nicht kennen und werde ja auch nur gerichtet nach dem Gesetz in meinem Herzen.
So verstehe ich das. Wenn er nicht hören will auf Gott, bleibt er im Kerker von Babel.
Ja, wenn er nicht hören will, aber wenn er gar nicht von ihm hört, ist es nicht sein Wille. Ne? Das ist ja der Punkt, von dem also Rane redet und was der verkehrterweise dann eben hier anonyme Christen nennt. Die haben eben sie wissen eben nichts von Gott, sondern sie können das nur anders machen und dann werden sie danach gerichtet. Das ist das, was Paulus schreibt. Nicht? Sie werden dann gerichtet nach dem Gesetz in ihrem Herzen. Und deswegen kommt in der Gerichtsrede nur Dinge der Nächstenliebe vor und kommt kein Verhältnis zu Gott vor. Da kommt nicht vor, du hast nicht ordentlich gebetet, zum Beispiel. Was irgendwelche Scholastiker wahrscheinlich eingefügt hätten, weil das natürlich zu den Pflichten des Menschen gehört. Nicht? Das taucht nicht auf, weil die dafür vielleicht keinen Sinn hatten. Und deswegen spricht Jesus dort nur von horizontalen Dingen und lässt die ganze Vertikale weg. Außerdem auch noch darum, weil er an Leute spricht, das ist ja der zweite Gedanke, den ich da immer hinzufüge noch, weil er zu Leuten spricht, für die die Vertikale noch selbstverständlich ist. Die Juden, zu denen er geredet hat, die haben zweimal am Tag das schon mal in Israel gesprochen. Höre Israel, der Herr, dein Gott, ein einziger. Und du sollst ihn lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deinem ganzen Gemüt und mit allen deinen Kräften. Das war also so selbstverständlich, dass Jesus immer einbläuen musste, wo bleibt die Nächstenliebe. Zum Beispiel diese eine Geschichte, wo der Tempel sagt, das, was du den Eltern geben wolltest, kannst du schon mal uns geben. Wo er sagt, nein, zuerst den Eltern und dann dem Tempel. Ne? Solche Dinge, die er da extra anspricht. Das betont er und so eben auch bei dieser Rede am Schluss, die er obendrein ja an die Ethne erhält, an die Goyim, die Gott gar nicht kennen, dass er da eben davon redet, von dem Horizontalen. So sehr letztlich das andere hingehört. Und das werden die dann noch merken. Nicht? Aber sie haben es vorher nicht gehabt. Und da muss man eben gucken. Für uns, die wir es wissen, gehört das natürlich ganz wesentlich mit dazu. Also, dass man sieht, wie weit bezieht man das ein, dass man also schauen muss, dass seine vierte Erfahrung ist die Inkongruenz der Theologie mit den neuen Wissenschaften. Da hat er sich ja immer sehr engagiert, da in der sogenannten Paulusgesellschaft, die es da gab, mit Naturwissenschaftlern, wo man auch mit, vor allen Dingen waren das ja dann in der Tschechei, fanden so Dinge statt oder so, wo auch dann eben Marxisten waren, mit denen man reden konnte, die dort da waren, wo er sagt, wir müssen hier versuchen, da offener dazuzulernen und bescheidener zu werden und das aufzunehmen, sagt er, und es mag uns ein wenig trösten, dass auch die Naturwissenschaftler selber keine Synthese hinbringen, wie sie als Naturwissenschaftler für ihre Arbeit was fordern und wie sie dann Freiheit, Verantwortung und so weiter unterbringen können. Also das hat er schon gemerkt, sagt er, aber wir sollten das eben, sagt er, auch anerkennen und merken, dass das nicht geht, dass man die aufnehmen muss, dass man hinhören muss und hier nicht meint, man macht hier Vorschriften. Ich erlaube mir hinsichtlich dieses Punktes zu sagen, dass das eigentlich kein Thema mehr ist. Nicht? Weil heute sind nicht mehr die Theologen, die da die Naturwissenschaften, also missbrauchen, das war Galilei, ja, okay, gut. Nicht? Aber das ist wirklich nicht mehr, sondern heute müsste man das den anderen sagen. Das hat mich etwas gewundert, dass er das so stark macht. Aber eben aus seinem Einsatz dort hinein kommt das, dass er da sieht und sagt, die blasse Abstraktheit meiner theologischen Begriffe kommt mir erschreckend zum Bewusstsein, nicht? Das würde ich nicht so formulieren wollen, denn dafür muss er auch nichts wissen. Das ist doch eigentlich wurscht, finde ich, für die Grundfragen, die dahin gehören. Aber er hat es eben so gesehen, er sagt, man muss da vorsichtig und bescheiden sein. Ja, ja, das finde ich ja auch. Aber ob man überhaupt einen Streit machen soll, der Wissenschaften untereinander und mit der Theologie, wo ich mich frage, was soll das eigentlich? Mein Problem ist eher, wie sollen die überhaupt miteinander reden? Also diese Mode immer in den katholischen Akademien, auch hier in der hiesigen, nicht? Dass die da dann immer sagen, Naturwissenschaft und Theologie, wo ich schon sage, welche Sprache sollen die eigentlich reden? Es gibt natürlich Leute, die beides sind, wie zum Beispiel hier jetzt, also hier im Haus der Biologe, nicht? Der jetzt hier Hausrektor, der eben Biologe und zugleich also Jesuit ist. Das konnte man ja auch nachlesen, sein Buch über Darwin oder so, wie das auch für ihn wirklich ein Thema war und Problem nochmal. Aber an sich sind das zwei verschiedene Sachen. Wer sich dafür interessiert, soll es machen. Wo steht denn, dass man das harmonisieren muss können? Es gibt ja auch, ich muss ja zum Beispiel auch nicht Zähne putzen mit Gott harmonisieren oder eine Bauchwelle oder so etwas. Und das ist eben Sport für sich, fertig. Deswegen bin ich ja gegen den Ausdruck methodischer Atheismus der Naturwissenschaften. Kann man immer noch lesen. Methodischer Atheismus. Ich behaupte, das ist noch nicht mal methodischen Atheismus, sonst kommt eben nicht vor. Das ist so anders, dass es gar nicht vorkommt. Dass man da von methodischem Atheismus redet, hängt in meiner Sicht der Dinge damit zusammen, dass früher eben die Wissenschaften ja alle in der Artistenfakultät waren, also es gehörte alles zur Philosophie. Und in der Philosophie durchdringt sich das ja alles, also die Kosmologie und die Theologie und so, und alles gehörte irgendwie zusammen, sodass, als die dann ausschieden, sie irgendwie diesen Anspruch, diesen philosophischen Anspruch immer noch festgehalten haben, sagen, wir haben ein Weltbild zu machen, wir haben eine Antwort zu geben, was also jetzt Licht ist, was Geschwindigkeit ist. Während das hat mir schon mein Physiklehrer gesagt, als ich ihn gefragt habe, was Licht ist, sagt, darfst du nicht mich fragen. Das ist nichts für einen Physiker, da musst du Philosophen fragen, da wusste ich, was ich werde. Nicht? Also das war klar, nicht? Also dass das da nicht hingehört. Weil diese Was-Fragen sind keine naturwissenschaftlichen Fragen. Das, was soll's? Drum muss das da auch nicht auftauchen, sondern das ist ein Gebiet für sich. Gott kommt da nicht vor, aus. Was soll methodischer Atheismus bei der Rechtschreibung, frage ich Sie. Da wird niemand sagen, methodisch-atheistisch, aber wenn man sagt Physik, nicken alle bedeutungsschwer im Kopf, wenn man sagt methodisch-atheistisch. Was ist der Unterschied? Ich sehe keinen. Ne? Also das müsste man gucken, dass als, die haben eine bestimmte Fragestellung, das hieß scholastisch Formalobjekt, die Rücksicht, unter der ich ein Objekt versuche zu untersuchen und zu verstehen und zu beantworten. Da geht es um lauter immanente Wie-Fragen. Aber nicht um Grundfragen des Woher und Wozu und Was.
Ich finde, deswegen ist man auch immer so enttäuscht, wenn man dann ein Buch liest von einem Physiker, der dann interviewt wird zu irgendwelchen ethischen oder weltanschaulichen Fragen. weil man irgendwie sonderbarerweise davon ausgeht, der müsste da jetzt
so ist es.
Von einer größeren Menge schöpfen können. Und das geht dann meistens ganz armselig aus.
Sie haben völlig recht. Also ich stimme dem ganz zu. Eben, ja. Ich nannte das, habe das immer Wissenschaftsaberglaube genannt. Also die Nobelpreisträger, dass sich da in Lindau treffen und reden über Politik. Bloß weil sie 24 Stunden am Tag ins Reagenzgläschen gucken und deswegen Nobelpreis kriegen, verstehen die doch nicht mehr von Politik oder von Ethik als wir, sondern eher weniger, weil die gar keine Zeit haben, nachdem sie so konzentriert sind auf ihre Reagenzgläschen da. Ne? Eben. Ja, ja. Ich meine auch, also es erinnert mich eher an frühere Zeiten, als man dann noch irgendwie drüber sein musste und wo dann so der Film über sexuelle Schlüpfrigkeit begann mit Damen und Herren in weißen Kitteln, weil das nämlich die Ärzte waren. Und dann wurde das so untergebracht und kam dann da irgendwie vor. Ne? Dann kriegte das seine Weihe. Ne? Und das ist doch Unfug. Ne? Dass man da wirklich guckt, was soll das. Also, das führt er also extra an.
Schöpfungsglaube zum Beispiel oder Schöpfungsgedanke verloren geht in der Naturwissenschaft oder nicht. Denn wenn er verloren geht, dann wird die Natur verfügbar und wir kommen dann zu dem Thema Umweltzerstörung oder
ah, ja.
Naturvernichtung und so weiter, was zumindest schwieriger zu begründen wäre, unser Umgang mit der Natur,
ja.
Wenn man diese Vorstellung von einer Schöpfung noch stärker im Bewusstsein hätte. Also, die Naturwissenschaft heute zulässt.
Also ich antworte Ihnen so, dass ich sage, ich mache einen scharfen Unterschied zwischen dem Naturwissenschaftler und der Naturwissenschaft. Der Naturwissenschaftler darf nicht bloß Naturwissenschaftler bleiben. Ich habe den Leuten, wenn ich Vorträge halte über Gott oder so, meldet sich immer irgendein Naturwissenschaftler und sagt, ich als Naturwissenschaftler habe ein folgendes Problem. Und dann sage ich mehr oder weniger deutlich und freundlich zu dem, hören Sie, als Naturwissenschaftler haben Sie ja gar nichts zu sagen. Ich hoffe, Sie gehen mit Ihrer Frau auch nicht als Naturwissenschaftler um, denn dann täte die mir leid. Sondern Sie gehen mit der hoffentlich als Mensch um. Und die Frage über Gott können wir nur als Mensch miteinander erörtern. Also mich wundert das bei den Naturwissenschaftlern, das kommt in anderen Berufen nicht in demselben Maß vor wie bei den Naturwissenschaftlern, die bei jeder Gelegenheit sagen, ich als Naturwissenschaftler. In meinen Augen hängt das damit zusammen, dass das in der Neuzeit die Primärwissenschaft war. Das gab Prestige, da war man wer. Und dann haben die gemeint, damit bin ich eben auch jemand, wenn ich ein Naturwissenschaftler bin, anstatt sich klarzumachen, dass es eine ganz kleine Fragestellung ist, mit Wie-Punkten darum, dass sie innerhalb dessen tolle Fortschritte machen, gar keine Frage, aber dass sie das unmöglich benutzen können für ethische, politische, moralische, religiöse oder sonstige Fragen, weil es hier nur darum geht, zu messen und zu wiegen, die verschiedenen Kräfte, zum Beispiel die Schwerkraft und die Bindungskraft und was sich da alles da tut zwischen den Elementarteilchen, nah und fern und stark und schwach oder so, das hat überhaupt nichts mit grundsätzlichen Fragen zu tun. Wenn das den Naturwissenschaftlern klar wäre, dann kommt bei denen in der Wissenschaft, auch wenn sie selber glauben, hoffentlich nicht vor. Sondern da haben sie ihre Arbeit zu tun und sollen da richtig messen und das tun. Und nicht nebenher, also abgelenkt, wenn die zugleich nochmal fromm sind und das auch hinbringen, meinetwegen obendrein noch das Jesusgebet, dann finde ich das natürlich toll. Aber ich glaube nicht, dass das da jeder hinbringt in derselben Zeit, sondern dass er eben hier Verzicht leisten muss, genau wie er da nicht die ganze Zeit an seine Liebste denken kann, sondern jetzt seine Arbeit macht. Also das schon. Aber warum sind die Naturwissenschaftler so, dass die meinen, sie müssten zu all den Fragen als Naturwissenschaftler was sagen? Genau wie jetzt bei der Frage über die Frage der Suizidbeihilfe oder so. Ich verstehe überhaupt nicht, dass die da mehr zu sagen haben als irgendwer anders.
Aber es wäre schon ganz, ganz wichtig, denke ich, dass sie zumindest offen bleibt, die Naturwissenschaft, für einen Schöpfungsgedanken beispielsweise.
Nee, der kommt gar nicht vor bei denen.
Das naturwissenschaftlich wegzubegleiten.
Da sind wir uns ja ganz einig. Deswegen, die können das weder beweisen noch wegbeweisen, weil es bei ihnen überhaupt nicht vorkommt. Überhaupt nicht vorkommt. Und das ist das, was eben verdeckt war. Und da frage ich mich, woher? Und habe eben als Antwort vorgeschlagen, weil das mich am meisten überzeugt, zu sagen, das kommt, weil die ursprünglich ja noch in der Philosophie steckten und von dort her diesen philosophischen Blick auf alles im Ganzen haben, wo dann diese Formel ist, die Pieper immer zitiert, von Whitehead her, to conceive a complete fact. Also, dass man wirklich alle Punkte zusammennehmen muss, und darum geht es Ihnen ja, und da sind wir uns einig. Nur sage ich, nicht als Naturwissenschaftler, sondern das ist genau als Philosoph. Da muss ich das probieren. Der Naturwissenschaftler muss lernen, als Naturwissenschaftler habe ich zu tun, was ich da jetzt zu tun habe und nur das. Und muss sehen, wie ich dann von meiner Ethik her, was ich mit der Bombe machen kann, sagt mir die Physik nicht, was ich damit machen darf oder nicht. Und die reine Medizin sagt mir auch nicht, welche Versuche ich machen darf oder nicht, sondern das macht dann schon wieder die Ethik der Medizin und die man ja inzwischen deswegen ja auch wieder neu entdeckt hat. Es gab bis Ende der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts ein Philosophikum auch für Mediziner. Und dann wurde das abgeschafft und wurde durch das Physikum ersetzt. Und dann war das eben nur noch Naturwissenschaft. Und inzwischen haben die gemerkt, das geht so nicht und haben ja angefangen, den ersten Lehrstuhl gab es, glaube ich, da oben in den Niederlanden, medizinische Ethik. Und jetzt haben wir den da und wir haben ja also von dort her eben Formen, dass das muss wieder aufgebaut werden. Das können wir nicht einfach weglassen. Während man zwischendurch so dachte, doch, dieser Siegeszug, das schaffen wir. Das stecken wir da auch rein und haben gemerkt, dass es nicht drin steckt. Also deswegen, der Naturwissenschaftler sofort ja, Naturwissenschaft nein. Die sollte wissen, dass sie ein bestimmtes Formalobjekt hat und das macht, was dort Rite hingehört und da gehören überhaupt keine metaphysischen Fragen hin. Schon nicht die Fragen, was ist Materie, was ist Natur, was ist Wissenschaft. Schon das sind keine naturwissenschaftlichen Fragen, sondern schon Fragen der Wissenschaftstheorie. Das ist schon ein anderer Bezirk. Dass die davon ein bisschen was lernen, finde ich richtig, weil sie ja eben nicht bloß Naturwissenschaftler sind.
Also die Frage über den Ursprung des Kosmos, über die Entstehung des Kosmos,
wo
ordnen Sie die Naturwissenschaft?
Natürlich aus beiden, das ist unser Sprachmangel. Was meinen wir mit warum und wo es herkommt? Was der Physiker untersucht ist, was er als Physiker daraus kriegt, ist das nur eine Singularität oder wie ist das? Und da wissen die ja auch nicht. Wir wissen ja über unseren Kosmos jetzt noch gar nicht, ob der wirklich der erste und einzige ist oder ob das eine Phase in einer endlosen Reihe von Kosmen ist. Das wird gar nicht gewusst und das sollen die für sich untersuchen und machen. Die Frage, ob es dahinter einen Gott gibt oder nicht, ist keine Frage, die hier gestellt wird. Das heißt, weil wir in unserer Sprache zu arm dran sind, mit den Worten von Ursache, Schaffen, Begründen, das trägt nochmal zur Verwirrung außerdem noch bei. Vielen Dank für diesen Tipp noch, das hatte ich jetzt vergessen, das sage ich sonst immer dazu, habe ich aber hier vergessen, dass wir nochmal gucken müssen, unsere Sprache ist zu begrenzt. Wir haben eben ein Wort für weil und warum und verwenden das für jede Art von Warums. Wobei bei warum obendrein nochmal dazu kommt, dass das ja früher was hieß und eigentlich wozu bedeutet. Das heißt, es fragt gar nicht nach der Wirkursache, sondern nach der Zielursache. Was heißt das, warum bin ich krank oder warum ist meine Frau schon gestorben oder was weiß ich, was die Leute so sagen? Das beantwortet der Mediziner. Gefragt ist hier, wie soll ich damit leben? Wozu soll das gut sein? Wie kann ich so existieren? Das heißt, es ist eine andere Fragestellung, die dort vorliegt. Und wir benutzen dieselben Wörter, Ursache, Urheber, Grund und eine ganze Menge für alle möglichen Dinge und müssen eben abklären, in welchem, Wittgenstein würde sagen, Sprachspiel wir jetzt sind und was diese Wörter in diesem Sprachspiel bedeuten. Und da lag es nahe, um das nochmal zu erinnern, wegen dieses Siegeszugs der Protowissenschaft Physik für die Neuzeit, dass man sagt, das ist das Muster, hat auch Kant als Muster genommen für die Philosophie. Der hat eben die Newtonschen Vorstellungen von dem, was Beweis heißt, übernommen und hat gesagt, nur das kann gehen. Und hat dann natürlich gezeigt, dass das nicht geht, im Blick auf Gott. Also das kann man nachvollziehen, das war so bewundernswert, deswegen wollen ja alle Wissenschaftler sein. Auch die Künstler reden seit langem immer von Arbeiten, die sie machen und Studien, weil an das Prestige der Wissenschaft kommt nichts ran. Da wollen die Theologen Wissenschaftler sein, die Philosophen wollen Wissenschaftler sein, was sie auch nicht sind. Und dann wollen die Musiker und die Künstler wollen alle Wissenschaftler sein und machen Experimente und machen Wissenschaftsarbeiten, weil das ist, was zählt. Und darin Fortschritte schaffen und machen. Denn da gibt es Fortschritte bei denen. Immer. Das kann man wirklich sehen. Das ist das Prestigefach, was da ist. Und das ist es eben nicht.
Weil da die gnadenlose Selbst- und Naturausbeutung am leichtesten
ist. So ist es. So ist es.
Also es ist praktisch der gnadenlose Zug im Menschen.
Ja, der sich da durchsetzt, ja. Es hat jetzt nur...
Da gibt es kaum Lösung, also dass man dem auch noch gegenübertritt, weil dann ist man sofort verschieden, weil dann würde man ja nicht mehr mitmachen.
So ist es, so ist es.
Und dann werden diese Atemlosen durch nicht
ja,
so
genau, genau so, ja. Und die beiden Wissenschaften, also die Biologie hat ja dann entsprechend aufgeholt und dann arbeiten aber wieder die Physiker mit denen jetzt auch zusammen, weil wir eben bei den, in der Mikrophysik angekommen sind und bei den Mikrogeschichten dann, wo dann die Physik und Biologie auf eine neue Weise zusammengeführt werden können, dass die Biologie ja auch nicht mehr das ist, was sie vorher war, sondern auch physikalisiert, wie man so ausdrücken könnte dabei. Nicht? So ist es halt, Sie sagen es. Schönen Dank fürs Mitmachen in dem Semester. Und es geht dann für den, der mag, also im Winter, im Oktober, weiter mit dem Balthasar. Nicht? Dass wir da gucken.
Das ist Prospekt für den Tag. Ihr habt mir jemanden zugeschickt, der